der Amboss Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Gespräch zum Thema Krankheit und Schuld. Am Mikrofon ist für euch Philipp, Arzt aus der Amboss Redaktion. Zu Beginn drei verschiedene Situationen. Ein stark adipöser, ungeimpfter Mann stirbt an den Folgen seiner Covid-19-Pneumonie. Eine langjährige Raucherin erkrankt mit über 100 Pekies an einem Bronchialkarzinom und ein Geschäftsmann hat auf dem Straßenstrich ungeschützten Geschlechtsverkehr und infiziert sich dabei mit dem HI-Virus. Selber schuld? Das denken zumindest nicht wenige, wenn sie so etwas hören. Bewusst oder unbewusst, wir assoziieren Krankheit mit Schuld. Behandelnde machen das, aber auch Betroffene. Häufig sehen sie die Schuld an ihrer Erkrankung bei sich selbst. Nicht selten verzweifeln sie daran und suchen Trost bei ihrer Ärztin oder ihrem Arzt. Manchmal aber auch die Schuld. Krankheit und Schuld sind versteckte Riesen in Klinik und Praxis. Wie kann man professionell damit umgehen? Wie reagieren bei Selbstvorwürfen und Schuldzuweisungen? Was entgegnen, wenn im Stationszimmer ein Satz fällt wie "Pff, selber schuld, wenn der sich nicht gegen Corona impfen lässt"? Über dieses selten beleuchtete, aber klinisch sehr relevante Thema spreche ich heute und nächste Woche in einer Doppelfolge mit Professor Norbert Paul, Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Professor Paul, kann man schuld an einer Erkrankung sein?
Das ist eine sehr spannende und immer wieder gestellte Frage. Und ich glaube, keiner von uns ist wirklich frei von der Vorstellung, dass man Verantwortung für etwas trägt, nämlich auch für sich selber und der vielleicht nicht ausreichend nachgekommen ist. Das ist, ich sag mal, insbesondere für Menschen, die im klinischen Bereich tätig sind, ja zum Teil auch ein interessanter Spagat, dass man für die Gesundheit anderer zuständig ist, aber die Arbeitssituation in modernen Kliniken in Deutschland relativ wenig dazu geeignet ist, das Konzept der Selbstsorge, also der Verantwortung für sich selber zu fördern. Das mal vorausgeschickt. Das war jetzt noch so ein bisschen verklausuliert, aber wenn man sich das genauer anguckt, ist die erste Frage auch im Hinblick auf die kleinen Fälle, die Sie gerade geschildert haben, was ist denn eigentlich Schuld? Und wenn man sich die Definition von Schuld anschaut, wird es einem dann schon etwas einfacher. Schuld entsteht immer dann, wenn man gegen eine eingesehene sittliche Verpflichtung oder eine eingesehene Verpflichtung, sagen wir es mal erstmal nur so, aus freien Stücken und ohne Zwang handelt. So, jetzt sind wir schon mal bei der ersten Frage. Ist der Mensch mit der ethyltoxischen Leberzirrhose eigentlich schuld an seiner ethyltoxischen Leberzirrhose? Wenn wir aber eine stoffgebundene Sucht als Erkrankung verstehen und der Mensch nicht frei von Zwang ist, also er sozusagen als Suchtkranker ja nicht freiwillig aus freien Stücken ständig so viel trinkt, es sei denn, es sei in suizidaler Absicht, dann müssen wir sagen, naja, die Leberzirrhose ist die Folge einer anderen Erkrankung, nämlich einer stoffgebundenen Suchterkrankung, hat er dann Schuld? Naja, er ist zumindest nicht vollumfänglich zur Verantwortung zu ziehen, weil wir wissen, dass es bestimmte Faktoren für die Genese von Alkoholerkrankungen gibt. Und ich glaube, das macht es einem auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komplizierter, auf den zweiten Blick aber etwas leichter mit dem Thema umzugehen, wenn man sich fragt, war dieser Mensch frei? Hat er es eingesehen, dass er gegen eine sittliche Verpflichtung, in dem Fall reden wir meistens gegen sich selber, verstößt? Und ist das sozusagen daraus zu erklären? Also der medizinische Kollege, der vor lauter Stress in der Pause in der Raucherecke steht und seine Earpacks aufstockt, macht er das frei von Zwang oder macht er das, weil die Arbeitsbedingungen für ihn nur so zu ertragen sind, dass er ein bestimmtes Ventil braucht?
Spannend. Also Zwang spielt eine elementare Rolle, wenn es darum geht, Schuld zu suchen oder Schuld zu finden. Warum ist es denn als Ärztin oder als Arzt wichtig, über die Wechselwirkung zwischen Krankheit und Schuld Bescheid zu wissen?
Ja, ich glaube, und das ist, ich will das auch aktuell anbinden. Ja, ich komme gerade in dieser Minute sozusagen aus unserem Krisenstab, der ursprünglich der Beherrschung der Pandemie gewidmet war. Der seit zwei Wochen auch das Thema Umgang mit der Ukraine-Krise beinhaltet. Und wir sind Mitglied im Traumanetzwerk und wir erwarten über das Traumanetzwerk die Zuweisung von Kriegsopfern. Jetzt stellen wir uns die Frage, Behandeln wir eigentlich nur ukrainische Kriegsopfer oder auch russische? Also was passiert, wenn russische Gefangene, Verletzte, die in der Ukraine nicht adäquat versorgt werden können, ins Ausland gebracht werden? Versorgt man die? Sind die nicht selber schuld? Ja, sind ja sozusagen in den Krieg gezogen gegen das Land Ukraine und sind ja eigentlich die Bösewichter. Da ist es immer wichtig, dass man sich auch bei allen anderen Fragen von Schuld den Sinn und Zweck der Medizin als humanitäres Unterfangen mal anschaut. Nicht umsonst steht in der Gründungsakte des Internationalen Roten Kreuzes, dass man Patienten ohne Ansehen der Partei, also der Kriegspartei in dem Falle, behandelt. Und ja, wir würden dann auch russische Kriegsverletzte behandeln, weil wir natürlich mal davon ausgehen, dass sie nicht frei von Zwang sind. Die stehen unter Befehlsgewalt. Es gibt sowas wie Militärgerichtsbarkeit. Und wir erleben möglicherweise aus vielen verschiedenen Gründen auch, dass die russische Armee in der Ukraine nicht so erfolgreich ist, wie ursprünglich mal von russischer Seite angedacht, was immer man da als Erfolg nennen will, weil offensichtlich ja Widerstände gegen die Befehle bestehen. Es wird ja auch von Sabotageakten gegen eigene Fahrzeuge. Also wer wären wir, über die Partei zu entscheiden? Das gilt aber auch für alle anderen Patienten. Wer sind wir zu entscheiden, warum dieser Mensch zum Alkohol greift? Wer sind wir zu entscheiden, warum dieser Mensch erhebliches Übergewicht sich zugelegt hat? Also zunächst mal geht es wirklich darum, zu helfen, ohne Ansehen von Ursache und Partei. Und das gilt auch für den komplett zivilen Bereich. Sie werden in der Notaufnahme als diensthabender Arzt auch den Menschen, der Ihnen eine Schrottimmobilie gestern angedreht hat, behandeln müssen, wenn er denn dann in die Notaufnahme kommt. Und den behandeln Sie natürlich genauso wie jeden anderen. Auch da stellt sich die Frage von Partei nicht, aber auch nicht von Schuld. Ja, also wenn der dann mit seinem Maserati, den er durch überhöhte Immobilienpreise erworben hat, mit überhöhter Geschwindigkeit gegen die Mauer prallt, können Sie auch sagen, selber schuld, ja, hast du davon, gib dein Geld gescheit aus, dann passiert sowas nicht. Das passiert natürlich nicht. Ich verstehe den moralischen Reflex, aber der moralische Reflex kommt immer sehr schnell und die ethische Reflexion ist dann immer ein bisschen langsamer. Und wenn man mal genau drüber nachdenkt, wie man selber in einer solchen Situation behandelt werden wollen würde, ja, also Kitzbüheler Streif hinabgerauscht, Wadenbeinbruch, naja, bei deinen Skifahrkenntnissen selber schuld. Also ich glaube, das zeigt so ein bisschen an, einerseits Verantwortungskonzepte, ja, aber der klinische Umgang mit Schuld ist wichtig, weil wir uns frei machen müssen von der Verurteilung von Patienten und vielleicht auch von der Unlust, sie zu behandeln oder von vornherein die Unnötigkeit der Behandlung einzusehen. Aber vielleicht kommen wir noch auf Transplantationsmedizin zu sprechen. Ich glaube, dass so eine Überlegung dann auch auf anderer Ebene noch Konsequenzen haben muss.
Warum suchen wir denn überhaupt nach Schuldigen für Krankheiten? Warum machen wir das?
Die Suche nach Schuldigen für Erkrankungen ist kulturell extrem lange verankert. Also Krankheit, bleiben wir mal in einem eher christlichen Weltbild, wurde ja lange auch als Strafe Gottes angesehen. Das ist Verhalten wider die Natur, wider dem göttlichen Heilsplan. Das gibt's tatsächlich auch in der Antike schon. Da wird sozusagen die kosmische Welt und auch die göttliche Sphäre als Ursprung von Krankheit gesehen, meistens tatsächlich von Seuchen. Also wenn eine Seuche entsteht, dann ist irgendwas verrückt auf der Welt und die Götter intervenieren. Und das ist eine Strafe. Wir kennen es aus dem Alten Testament. Wir kennen Reinheitsgebote in vielen Religionen. Und wenn Krankheit entsteht, dann ist es zunächst mal naheliegend in den meisten Weltreligionen, dass es einen Verstoß gegen diese Reinheitsgebote gab. Das können Sie von dem Essen, das halal sein muss und der rituellen Waschung vorm Betreten der Moschee bis hin zu koscherem Essen und Speisegeboten im jüdischen Glauben verfolgen. Und das ist halt auch tief verankert. Auch wenn viele von uns wahrscheinlich sehr weltliche Menschen sind, ist das doch eine kulturelle Einschreibung, die wir irgendwie mit uns mittragen und die auch verweltlicht wiederkommt. Also überlegen Sie sich, was wir alles für eine Rationalisierung unseres Essverhaltens haben. Ja, also kein Mikrowellenessen, kein Palmfett, das ist schlecht, das ist gut, das nimmt man, Avocado ist toll, aber eigentlich ein Umweltproblem und so weiter. Also wir rationalisieren das und sagen dann, ja klar, wenn du immer nur Mikrowellenessen isst, selber schuld, dass du jetzt ein BMI hast jenseits von Gut und Böse. Das ist also verankert. Das Zweite, warum wir Schuld als Konzept immer mit uns rumschleppen, ist, es ist so herrlich verkürzend. Es macht die Sachen sehr schnell handhabbar. Es verteilt Verantwortung. Es wird gerne benutzt, um eigene Verantwortung zu externalisieren, sagen wir im Fachjargon, also auf andere zu übertragen. Also wenn diese Behandlung keinen Erfolg hat, ist es ja nicht mein Problem, sondern eigentlich ist es ja das schuldhafte Verhalten, das zu dieser Krankheit führt, und die Konsequenzen liegen allein beim Patienten. Ja, das vereinfacht die Dinge, insbesondere bei erfolgloser Behandlung. Und es macht ein paar Dinge extrem kurz und bündig. Sie erinnern sich vielleicht an einen Beitrag eines juristischen Kollegen, der publiziert hat, dass in Deutschland die Todesstrafe abgeschafft worden ist. Zu Recht. Nur offensichtlich hat eine demokratisch nicht legitimierte Einrichtung, nämlich die Bundesärztekammer, für einen Teil der Patienten die Todesstrafe wieder eingeführt, indem sie möchte oder fordert, dass Menschen vor einer Lebertransplantation, die ja lebensrettend ist in der Regel, ein halbes Jahr alkoholabstinent sein müssen. Gleichzeitig gab es dann Zahlen, dass die Transplantation die wirksamste Therapie des Alkoholentzugs ist. Also mit allen Gesprächstherapien und erreichen sie nicht die Quote an trockenen Alkoholikern, die nach Transplantation entsteht. Ich finde das schwierig, so zu argumentieren, um das auch gleich dazu zu sagen. Aber die Frage, prima facie, ist ja schon mal interessant. Kann ich eine Erkrankung, nämlich die Alkoholerkrankung, als Ausschlusskriterium für einen lebensrettenden medizinischen Eingriff nehmen? Ich als Ethiker würde sagen, das ist zu kurz gesprungen, weil implizit natürlich auch da das Konzept der Schuld mitschwingt. Und das ist, also wir würden sagen, unterreflektiert. Ja, so geht es nicht. Man würde wahrscheinlich andersrum argumentieren. Jetzt sind wir schon beim Thema Transplantation, obwohl Sie mich gar nicht dahin geführt haben. Andersrum wird ja ein Schuh draus. Wenn wir sagen, das Gros der Lebertransplantation hat zwei Indikationen, nämlich Hepatitiden und nutritiv toxische Lebererkrankungen, also im Wesentlichen sprechen von Alkohol und bestimmten Drogen. Beides ist präventiv anzugehen. Ja, für Hepatitiden gibt es eine Impfung und eine medikamentöse Behandlung. Und anstatt sozusagen für mehr Organspenden zu werben, müssten wir mit mindestens dem gleichen Aufwand für weniger Alkoholkonsum werben. Dann hätten wir wahrscheinlich nicht so ein Organmangelproblem. Ja, und da sieht man plötzlich, wie einfach Schuld genutzt wird, um eigene Verantwortung diffundieren zu lassen. Ja, normalerweise müsste es der vornehmste Auftrag der Deutschen Transplantationsgesellschaft sein, den Alkoholmissbrauch an jeder Ecke, wo es nur geht, anzuprangern bzw. darüber aufzuklären, entsprechende Programme ins Leben zu rufen und zu unterstützen. Wir haben in Deutschland ein Alkoholmissbrauchsproblem, das brauchen wir nicht wegzureden. Und nicht zuletzt dadurch haben wir auch so einen hohen Bedarf an Lebertransplantationen. Ja, wir haben, weiß nicht, ob wir ein Hepatitis-Problem haben. Wir sind ja ein reiches Land und können uns die entsprechenden Medikamente für unsere Patienten leisten. Aber auch da würde man ja sagen, fehlt es an Prävention und auch an Verständnis. Wo fängt man sich eine Hepatitis? Was hat das mit dem Verzehr bestimmter Speisen zu tun? Wo muss man aufpassen? Das Bewusstsein ist, glaube ich, gar nicht da.
Schuldzuweisung durch Alkoholmissbrauch, daraus resultierend eine versagte oder keine Lebertransplantation. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund spannend, dass ja Studien darauf hinweisen, dass Rückfallraten beispielsweise direkt korrelieren mit dem Amygdala-Volumen, also dass neuronale anatomische Verhältnisse darauf Einfluss nehmen, wie viele Leute Alkohol trinken. Also vor diesem Hintergrund sehr spannend. Hier ein ganz konkretes Beispiel, wie die Frage nach Schuld über die Therapie entscheiden kann. Jetzt haben wir uns ja Krankheitsbilder angeschaut, eingangs erwähnt, aber auch beispielsweise durch die Transplantation, wo eine Schuld bzw. eine Verantwortung beim Patienten läge, beziehungsweise auf seiner Gesundheit. Aber es gibt ja auch Fälle, wo das darüber hinausgeht. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Kind zweier ImpfgegnerInnen, das eine Masernenzephalitis erleidet. Oder den Fall dieses Barmanns aus Ischgl, der trotz positiven Corona-Tests weitergearbeitet hat und so zum Superspreader wurde. Gibt es da einen Unterschied? Gibt es einen Unterschied zwischen Schuld bzw. Verantwortung an der eigenen Erkrankung und Schuld an einer fremden Erkrankung?
Ja, ich würde auch da zunächst mal der Begriffshygiene wegen von dem Begriff der Verantwortung ausgehen. Und immer dort, wo Verhalten bewusst verantwortungslos geschieht und Dritte zu Schaden kommen und ich das billigend in Kauf nehme, entsteht schon Schuld. Wenn ich weiß, ich bin aktiv infektiös und arbeite in einer Bar und es ist mir gleichgültig, ob durch meinen Infekt Menschen zu Schaden kommen. Ich bin ja nicht nur für mich in dem Fall verantwortlich, sondern auch für Dritte. Dann entsteht daraus schon Schuld. Es ist auch so, dass bei einer, ich sag mal, ideologischen Weltanschauung, die dazu führt, dass die besten Interessen des Kindes oder das Kindeswohl gefährdet ist und dem Kind stößt etwas zu. Es bekommt Masern, erkrankt schwer, hat die entsprechenden neuronalen Folgen, Entwicklungsprobleme und schlechte Lebenschancen, dann kann man sich schon fragen, sind die Eltern, die die Impfung verweigert haben, naja, zumindest tragen sie Verantwortung dafür. Sind sie schuld? Das ist jetzt eine Frage, wie sehr sind sie noch rationalen Argumenten zugänglich? Also ich muss sagen, ich habe mich sehr für eine Impfpflicht eingesetzt, als das zeitlich noch sinnvoll war. Ich glaube, die Zeit ist tatsächlich über die allgemeine Impfpflicht hinweggerauscht, spätestens mit der aktuellen Variante. Warum allgemeine Impfpflicht? Weil ich mehr und mehr gesehen habe, dass das Konzept von einer rational begründeten Solidarität im Gesundheitsbereich sehr, sehr erodiert ist. Es gibt Menschen, die so eine ganz besondere heilige Dreifaltigkeit haben. Das ist me, myself and I. Also wir drei sind die wichtigsten und alle anderen, die von mir fordern, ich möge mich doch solidarisch verhalten, haben irgendwelche diktatorischen Fantasien und schränken meine Freiheit ein. Was ein totaler Schwachsinn ist, zumindest bei Corona, denn was unsere Freiheiten einschränkt, ist das Infektionsgeschehen. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, ist es jetzt die vermeintliche Freiheit weniger, die Freiheit vieler einschränkt. Und insofern würde ich mal sagen, ist auch das zu kurz gesprungen an der Stelle.
Würden Sie also sagen, die Ungeimpften sind verantwortlich bzw. schuldig für die aktuelle pandemische Lage?
Zu einem gewissen Teil ja. Man muss das ein bisschen eingrenzen. Es gibt zu viele Ü60, die ungeimpft sind und das aus in der Regel nicht wirklich guten Gründen. Wir erleben es auch jetzt mit der Impfpflicht in den Krankenhäusern. Das, was wir in unseren Erhebungen in der eigenen Klinik erleben, sind Impfhindernisse, die eigentlich keine sind. Ja, wir erleben auch Atteste, die eigentlich keine sind und den Anforderungen nicht entsprechen. Es gibt wohl wenige Personen, denen man zusprechen würde, dass eine erneute Impfung oder eine Impfung nicht in Frage kommt. Also das wäre bei uns jetzt, um es ganz konkret zu machen, es gibt Personen, die bei der Erstimpfung erhebliche Impfzwischenfälle hatten, die dann jetzt davor zurückscheuen, sich die zweite Impfung zu holen. Das kann man sehr gut akzeptieren. Was man nicht akzeptieren kann, sind diffuse Ängste nach all dieser Aufklärungsarbeit und nach all dem, was wir an Erfahrung mit der Impfung haben und insbesondere im Umgang mit vulnerablen Patientengruppen, also Immunsupprimierten, völlig unverständlich, wie man auf einer kinderonkologischen Station arbeiten könnte, ohne geimpft zu sein. Und ja, wir sehen momentan zwar eine große Infektwelle auch bei den Jüngeren. Also die Verbreitung von Covid in der Gesamtgesellschaft ist bei den Jüngeren sehr, sehr aktiv aktuell. Wir sehen aber natürlich, dass die Hauptkrankheitslasten bei den Ü60-Jährigen sind. Und an dem Punkt hat Herr Lauterbach tatsächlich recht. Wir haben auch eigentlich dafür, dass wir von milden Verläufen sprechen, eine ziemlich hohe Sterblichkeitsrate. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass nicht die Variante der Covid-Infektion jetzt so mild verläuft, sondern dass es in der Regel mild verläuft, weil so viele Menschen geimpft sind. Ich möchte nicht erleben, was passiert, wenn eine solche Variante auf eine ungeimpfte Bevölkerung trifft.
Wahrscheinlich Ähnliches wie damals bei der spanischen Grippe. Ja. Jetzt sprachen Sie Solidarität im Gesundheitswesen an. 2013, das ist schon eine Ecke her, sagte der damalige Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr von der FDP, Zitat, im Gesundheitswesen gehören Solidarität und Eigenverantwortung untrennbar zusammen. Denn die Solidargemeinschaft funktioniert nur, wenn sie sich auch darauf verlassen kann, dass der Einzelne in Eigenverantwortung für seine Gesundheit tut, was er für seine Gesundheit tun kann. Zitat Ende. Professor Paul, wir tragen ja über die Krankenkassen die Behandlungskosten in Deutschland gemeinsam. Gibt es dadurch eine moralische Verpflichtung zu Gesundheit? Und andersrum gefragt, trägt man folglich eine Schuld, wenn man erkrankt und nicht, wie vom Gesundheitsminister gefordert, alles für seine Gesundheit getan hat?
Ja, also was Sie ansprechen, ist etwas, was wir zunächst mal unter dem Begriff des allgemeinen Lebensrisikos fassen. Sie können ja alles für Ihre Gesundheit tun, indem Sie bergwandern. Das muss ja noch nicht mal ein Extremsport sein. Trotzdem können Sie doof umknicken, einen Hang abrutschen, behandlungsbedürftig werden. Ja. Die Frage ist immer wieder, wie weit geht man eigentlich bei der Behandlung von Unfällen aus Extremsportarten in der Solidargemeinschaft? Das kommt ja immer mal auf. Das ist aber, wenn Sie so wollen, eine Gemischtkalkulation aus allen Lebensrisiken, die sich so ergeben. Das ist schon bei der Teilnahme am Straßenverkehr ein Problem, mit zunehmendem Fahrradverkehr ein Problem, mit E-Bikes ein Problem, ja, die deutlich unfallaffiner sind als das normale kalorienbetriebene Fahrrad. Also insofern würde die Solidargemeinschaft nur unüblich riskantes Verhalten in den Blick nehmen müssen. Und unüblich riskantes Verhalten hat in der Regel tatsächlich auch einen Krankheitshintergrund. Suchterkrankungen haben wir schon angesprochen, bestimmte Essstörungen könnten wir ansprechen, wo man natürlich fragen kann, müssen wir das Mädchen mit einem BMI von 16 nicht zwangsweise aufnehmen und behandeln, oder ist das, wenn sie über 18 ist, eine selbstbestimmte Wahl eines bestimmten Lifestyles, ja? Wir würden an der Stelle sagen, nee, das hat schon Krankheitswert. Und jetzt sichern wir erstmal die bedrohte Existenz dieser jungen Frau. Und danach können wir sprechen und versuchen, psychotherapeutisch vorzugehen. Aber eigentlich steht jetzt das somatische Problem im Vordergrund, weil sie akut selbstgefährdet ist, bei fehlender Krankheitseinsicht und. Ne? Dann kommt sozusagen dieses ganze Psych-KG, fehlende Krankheitseinsicht, selbst- oder fremdgefährdend mit der zwangsweisen Unterbringung zum Anschlag. Darum ging es in dem speziellen Fall, weil sie sehr, sehr rational und sehr eloquent argumentiert hat, wieso das meine Art zu leben und vielleicht ist es auch meine Art zu sterben. Was wollt ihr denn nun eigentlich von mir?
Ich fand das ganz spannend. Sie haben ja Unfälle angesprochen. Mhm. Juristisch gibt es ja beim Unfall die Mitschuld. Man hat den Unfall zwar nicht verursacht, aber hätte man sich anders verhalten, wäre es nicht zu dem Unfall gekommen. Kann man denn an der Krankheit Mitschuld haben? Beispielsweise, was trägt ein ungesunder Lebenswandel dazu bei?
Also auch hier würde ich gerne zunächst mal von Verantwortung sprechen. Also das kann man sehr persönlich auch argumentieren. Ich scheue mich auch nicht davor, dann wird es ein bisschen anschaulicher. Also ich habe momentan Übergewicht. Das ist für einen Mann meines Alters, ich bin jetzt bald 58, schwer wieder loszukriegen. Insbesondere, und jetzt kommen wir mal auf Schuld und Verantwortung, insbesondere wenn nach 2 Jahren Pandemie jetzt eine Welle der humanitären Versorgung von ukrainischen Patienten auf meinen Schreibtisch zurollt, wenn Sie so wollen, und in meinen Telefonhörer rauscht und ich eigentlich gar keine Chance habe, mich sportlich zu betätigen. Also ich ernähre mich in der Regel gesund, aber so ist es halt in einem gewissen Alter, was als Kalorie reinkommt, muss als Kalorie auch wieder raus. Jetzt müsste ich eine Form von Selbstdisziplin an den Tag legen nach einem 12-Stunden-Tag, die weiß ich nicht, ob die sozusagen lebensüblich von mir zu erwarten wäre. Ich schaffe das jetzt tatsächlich immer besser. Ich habe auch mal Notsignale Richtung Vorstand abgesendet, dass das jetzt nicht mehr lange so weitergeht. habe ich jetzt eine Schuld, wenn meine Gewichtsreduktion nicht gelingt? Naja, ich trage dafür Verantwortung, ich trage für mich selber Verantwortung. Viele können, das tun Ärzte oder ärztliche Freunde auch gerne, ziehen mich dann am Ohr und sagen, das ist mangelnde Selbstdisziplin, da ist sicherlich was dran. Aber ich denke auch, dass Menschen eine begrenzte Ressource Kraft haben und eine begrenzte Ressource Disziplin haben. Und wenn sie wirklich 10 bis 12 Stunden Disziplin an der Lösung von Problemen arbeiten, gibt es Momente am Abend, da lassen sie sich gehen. Sie sinken aufs Sofa, kriegen vielleicht noch die neuesten Nachrichten aus der Ukraine halbwegs verdaut und sinken dann in die Federn, um am nächsten Morgen wieder funktionsfähig zu sein. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem in unserer auch sogenannten Solidargemeinschaft oder unserer Solidargemeinschaft, dass wir die Mittel und Möglichkeiten zum eigenverantwortlichen Gesundheitsverhalten nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen. Wird ja immer gerne nach Skandinavien geschaut, aber auch unsere niederländischen Nachbarn machen das ein bisschen besser. Da gibt es bestimmte Regeln in der Work-Life-Balance, die nicht hinterfragt werden. Ja, in Deutschland ist es ja scheinbar ein Problem, wenn in einem Büro einer Person in leitender Funktion das Licht schon um 5 Uhr aus ist. Ja, und er nach Hause geht. Wir haben schwedische Freunde und sie ist sehr erfolgreiche Leiterin eines mittelgroßen Unternehmens. Und ich war selber dabei, als sie durch ihre Firma ging und Leute, die da um 6 Uhr noch saßen, angesprochen haben, ob was nicht stimmt. Ist was zu Hause? Hast du ein Problem? Brauchst du Hilfe? Wieso bist du noch da? Weil man davon ausgeht, dass die Leute ihre Zeit zur Regeneration brauchen, zur Gesunderhaltung, gescheit einkaufen zu gehen, was Gesundes zu kochen, vielleicht ihre Langlaufski noch unterzuschnallen oder was auch immer. Ja, und ich glaube, in dem Maße darf man nur von Verantwortung sprechen, indem man auch Ermöglichung schafft. Man muss ja Verantwortung übernehmen können. Jetzt habe ich mich sozusagen bei meiner Gewichtsreduktion hübsch rausgeredet, ja, eloquent rausgeredet, gesagt, naja, gib mir doch die Möglichkeiten dazu, mehr Sport zu machen und mehr Freizeit qualitativ zu verbringen, dann ist das auch kein Problem mehr. Aber ein bisschen was ist schon dran.
Also drehen Sie eigentlich das herum, was Daniel Bahr damals gesagt hat. Er sagte, der Einzelne soll in seiner Eigenverantwortung für seine Gesundheit tun, was er für seine Gesundheit tun kann, aus Solidarität der Gesellschaft gegenüber. Sie werfen auf, was kann denn die Gesellschaft dafür tun, Gesundheit zu schaffen, wo sie Gesundheit schaffen kann. Einiges tut sie ja, die Gesellschaft. Wir haben Prävention, wir haben Vorsorgemaßnahmen, die der Staat auch in einem Präventionsgesetz verabschiedet hat. Wie ist das, wenn man beispielsweise seine Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnimmt und dann an Darmkrebs erkrankt und teuer behandelt werden muss? Dann hat eigentlich ja die Gesellschaft was für einen bereitgestellt, man selbst greift aber nicht zu. Ist das unsolidarisch? Trifft einen da Schuld, Verantwortung?
Also, es trifft einen erstmal Verantwortung. Das Problem an solchen Maßnahmen ist, dass sie nicht wirklich scharf gestellt sind. Und jetzt bleibe ich mal bei einem weniger unangenehmen Thema, um gleich ihr es wieder aufzunehmen. Wir alle kennen dieses Checkheft beim Zahnarzt. Wer also nicht regelmäßig zum Zahnarzt geht und braucht Zahnersatz, der ist finanziell dann höher beteiligt. Das könnte man sich, glaube ich, für andere Erkrankungen vorstellen, zumindest als Ethiker, wenn sie nicht so einen schicksalshaften Charakter hätten. Jetzt kommen wir zum Darmkrebs. Ich bin in einem Alter, wo diese Vorsorge ansteht. Ich habe die sportlich, sage ich mal, genommen, diese Verpflichtung. Und man muss ja als Ethiker nicht nur die Lippen spitzen, sondern auch pfeifen. Und bin also zur Koloskopie, Gastroskopie gegangen. Die Gastroskopie selber ist, wenn ich das so bildhaft schildern darf, ja nicht das Problem. Ne? Für alle, die an solchen medizinischen Maßnahmen in Zukunft beteiligt sind, das Problem ist natürlich die Ausleitung vorher. Die 1,5 Tage, die man damit verbringt, seinen Darm zu entleeren, sind nicht vergnüglich, sagen wir es mal so. Die eigentliche Koloskopie, insbesondere wenn sie dann ohne Befund verläuft, ist ja davon kriegt man ja in der Regel nicht viel mit. Aber es ist schon richtig, dass der Anreiz, das zu tun, für viele fehlt. Es wäre nicht schlecht, wenn man statt zu bestrafen und sagt, ja, wenn du Darmkrebs kriegst, dann musst du halt mehr bezahlen, nicht vielleicht bei regelmäßigem Vorsorgecheckheft Kassengebühren erlässt oder von mir aus bestimmte Anreizsysteme schafft. Ist doch cool, ja, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, die Leute gehen zur Vorsorge und dafür kriegen sie dann einen Yogakurs oder ich weiß nicht, ja. Das fehlt bei uns so ein bisschen und das würde es auch cooler oder schicker machen, zur Vorsorge zu gehen. Das ist nun mal so, wir leben in einer medial mitgestalteten Welt und was die Leute, glaube ich, was die Menschen wirklich motiviert, ist, ein kleines Incentive. Nur allein diese etwas abstrakte Vorstellung, das ist gut für deine Gesundheit, das wird erst greifbar, wenn die Gesundheit gefährdet ist und man Ängste hat, dass da irgendwas im Argen liegt. Insofern, ja, um das Zitat von dem ehemaligen Gesundheitsminister nochmal zu drehen, ja klar, hat jeder eigene Verantwortung, aber es muss auch ein System geben, das diese Verantwortungsübernahme ermöglicht. Ich habe mich schon ein bisschen selber überzeugen müssen, meine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Das ist tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass natürlich man weiß, was es bedeutet und man weiß, dass es ein bisschen belastend ist und man es gut terminieren muss und. Aber ich glaube, dass es auch Menschen, die ähnlich rational sind, schwerfällt, da frohen Herzens hinzugehen. Und deswegen finde ich, warum kein Incentive? Ja, also ich finde, da muss die Solidargemeinschaft, muss eben als Gemeinschaft auch sichtbar werden und nicht nur als Summe derer, die was tun.
Jetzt sprachen Sie eben Incentives an, also ein Bonussystem. Die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin forderte im November letzten Jahres hinsichtlich der Corona-Pandemie, Zitat, eine Kostenbeteiligung Ungeimpfter an Krankenhausleistungen, sollten diese mit einer Corona-Infektion in eine Klinik eingeliefert bzw. auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Das wäre ja nun ein Malus, also eine Bestrafung. Da wird es jetzt recht konkret. Wäre so eine Kostenbeteiligung nicht eine Art Schuldspruch?
Ja, und ich halte das auch für eine ethisch schwer begründbare Idee, um nicht zu sagen eine Schnapsidee. Es gibt viele Gründe, ungeimpft zu sein, die ich rational nicht gut akzeptieren kann. Das sage ich gleich dazu. Und es gibt auch viele Gründe, warum jemand auf einer Intensivstation landet, die nicht nur kausal mit der Infektion zu tun haben. Wir haben ja insbesondere in den frühen Phasen der Pandemie sehr eindeutig Risikofaktoren identifiziert und bestimmte Patienten auch verloren. Es waren auch vereinzelt Patienten dabei, die verstorben sind, wo man es nie gedacht hätte. Das ist schon richtig. Es ist auch richtig, dass wir in der zweiten Phase der Pandemie, nachdem es die Impfung gab, im Wesentlichen Ungeimpfte behandelt haben und das als extrem belastend empfunden wurde, auch von den Behandlern. Es gibt ja schicksalshafte Erkrankungen und das war eine vermeidbare aus Sicht der Behandler und die fast verzweifelt sind, wenn junge Menschen an diesem vermeidbar schweren Verlauf verstorben sind oder sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen sind. Das muss man ja nicht unbedingt mit dem Leben bezahlen. Manchmal bezahlt man es einfach nur mit großen Einschränkungen und Long-Covid. Insofern würde ich auch denken, dass natürlich eine solidarische Verpflichtung zu einer Impfung wie eine allgemeine Impfpflicht der richtige Weg gewesen wäre, um klarzumachen, das hier geht uns alle an, das schaffen wir nur zusammen. Und diejenigen, die aus weltanschaulichen Gründen oder was auch immer sich aus diesem Solidarpakt zurückziehen und auf ihre freie Entfaltung pochen, die übersehen, dass Menschen mit ihrer Gesundheit dafür bezahlen. Und das meine ich jetzt tatsächlich auch indirekt. Also wir haben uns mal angeschaut, was wir in der Hochphase der Pandemie an planbaren Eingriffen verschoben oder abgesagt haben. Wir haben uns mal vorsichtig angeschaut, wie viele Vorsorgeuntersuchungen eigentlich ausgefallen sind. Ja, während der Pandemie gehen Sie in der Regel nicht so häufig zur Koloskopie, Gastroskopie, Mammographie. Ja, es ist so. Die ganz kardiologische Vorsorge ist relativ ins Stocken gekommen, muss man sagen. Das nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Der Preis, den Menschen andere Menschen mit ihrer Gesundheit durch Minderversorgung zahlen dafür, dass eine Gruppe von Menschen auf ihren Freiheitsrechten pocht, steht, finde ich, nicht mehr in dem richtigen Verhältnis. Ich finde, dort, wo meine Freiheitsentfaltung auf Kosten der Gesundheit anderer geht, endet sie. Und deswegen habe ich gar kein Problem mit dem Argument für eine allgemeine Impfpflicht. Richtig ist auch, dass wir historisch darüber weg sind. Die wird, ich glaube, fürchte, in Deutschland nicht mehr kommen. Ich fürchte, dass wir im nächsten Herbst deswegen in eine ähnliche Problematik reinlaufen, wie wir sie jetzt aktuell haben, wenn es im Sommer überhaupt eine Entspannung geben sollte. Und wir uns dann verwundert die Augen reiben, warum wir eigentlich nicht rechtzeitig eine allgemeine Impfpflicht, die auch kommende Varianten bis auf weiteres umschließt, beschlossen haben. Und das tue ich vor dem Hintergrund, dass ich sage, nee, man kann jetzt nicht einen Malus verteilen und sagen, du bist schuld, dass du jetzt so schwer krank bist, sondern auch da muss die Solidargemeinschaft sichtbar und wir sprechen ja immer von einer wehrhaften Demokratie. Wir brauchen auch eine wehrhafte Solidargemeinschaft, die es sich verbieten muss, unterlaufen zu werden durch Partikularinteressen. Und das wäre so ein Fall. Jeder hat das Recht auf eine freie Entfaltung, aber der Stich mit der Impfnadel in den Oberarm ist als Körpereingriff in die körperliche Unversehrtheit in keinem Verhältnis zu dem, was Menschen erdulden, die nicht rechtzeitig zu ihrer Behandlung kommen.
Sie haben jetzt die Anteilnahme angesprochen, die diese eigentlich vermeidbaren Krankheitsfälle bei einigen Behandelnden ausgelöst haben. Haben Sie vielleicht auch beobachtet oder wurde da etwas an Sie herangetragen auf Stationen, dass Therapien anders verlaufen sind, dass vielleicht auch Ärzte oder Ärztinnen besorgt waren, zu verzweifeln und dann unbewusst anders zu therapieren, weil sie sich eben nicht freimachen können von dieser Schuldzuweisung?
Dazu muss man vielleicht wissen, dass ich Bestandteil unseres Krisenstabs an der Klinik bin. Wir uns momentan wöchentlich über diese Themen austauschen, in einem engen Austausch auch mit unseren Intensivstationen stehen. Und es gibt zwei Punkte, die immer mal wieder aufgenommen worden sind. Das eine ist, dass es eher eine Form von Ernüchterung und Mitleid war, dass Menschen unnötigerweise in eine so schwere gesundheitliche Lage kommen. Also vielleicht doch auch ein Stück weit Verzweiflung, wenn man sieht, wie junge Menschen unnötigerweise versterben, obwohl man wirklich alles tut. Ich habe aber auch immer, und das mag auch an der Art und Weise liegen, wie diese Station, diese Klinik geführt ist, eine völlig unterschiedslose Zugang zur Behandlung erlebt. Also da wird jetzt nicht weniger gelagert oder weniger gedreht, weil der Mensch ungeimpft und adipös ist und es halt anstrengend ist, den in Bauchlage zu bringen. Nein, das wurde immer gemacht, immer alles gemacht. Und es ist tatsächlich auch so gewesen, dass Menschen unsere Klinik dann einigermaßen wiederhergestellt verlassen haben und immer noch Impfgegner waren. Natürlich ist das ein Gespräch am Kaffeetisch, ja, auch zwischen Einrichtungsleitern, die sagen, wie kann das sein, ja, wenn man sowas durchlebt. Aber wir müssen einfach akzeptieren, dass Menschen möglicherweise auch aus fehlender Einsicht an ihrem eigenen Unglück arbeiten und wir das nicht verhindern können. Das ist so. Wir können ja keinen Zwang zum Glück ausüben.
Zum Glück zwingen, das ist allgemein bekannt, kann man niemanden. Ich fasse nochmal zusammen. Aus medizinethischer Sicht entsteht Schuld, wenn aus freien Stücken und ohne Zwang gegen eine eingesehene Verpflichtung gehandelt wird. Ein Zwang kann beispielsweise auch eine Substanzabhängigkeit sein. Menschen tragen Verantwortung für sich selbst und ihre Gesundheit, auch wenn sie dieser Eigenverantwortung manchmal nicht nachkommen. Im zweiten Teil unserer Doppelfolge besprechen wir anhand von konkreten Beispielen, wie wir damit umgehen können, wenn sich Betroffene oder KollegInnen selbst Vorwürfe machen oder uns die Schuld für eine Erkrankung geben. Das sind ganz interessante Fälle und Professor Norbert Paul beantwortet sie uns. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch reinhört. Im Amboss-Blog widmen wir uns in den kommenden Wochen der narrativen Medizin. Sie stellt individuelle Erfahrungen im medizinischen Kontext in den Mittelpunkt. Das ist wichtig und kann interessante und auch ja, berührende Einblicke in die Beziehung zwischen ÄrztInnen und PatientInnen geben. Und manchmal hilft das einem auch, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Der Asystole Essay-Preis zeichnet jedes Jahr besonders relevante Texte aus, die für Medizin und Gesundheit von zentraler Bedeutung sind. Und wir stellen euch diese Essays vor, nämlich die Essays der drei Gewinnerinnen. Den ersten Platz hat Dr. Jill Kaltenborn belegt. Sie fragt sich in ihrem Text, Klären wir eigentlich wirklich auf oder sichern wir uns nur juristisch ab? Zumindest mir hat er ziemlich aus der Seele gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass es euch auch so gehen wird. Ihr findet den Text unter go.amboss.com/essay und in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zum neuen Amboss-Blog kommst du unter blog.amboss.com/de. Alle Infos zum Amboss-Podcast und zur Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.